Deutschlandfunk Kultur heute.
Gestern haben wir hier in dieser Sendung über die Spielzeiteröffnung der Mailänder Scala gesprochen, in der sich prominente Rechtsaußenpolitiker gezeigt haben. Wir sprechen gleich nochmal über den Einfluss von rechts auf die Kultur in Italien. Dann gibt es eine neue Oper nach Ödön von Horváths Kasimir und Caroline, Theater von Tennessee Williams und einen Blick nach Krakau, wo das jüdische Selbstbewusstsein zurückkehrt. Zur Kultur heute begrüßt sie Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. Hollywood hat schon immer auf unterschiedliche Männertypen gesetzt, auf ganze Kerle wie John Wayne, genauso wie auf familientauglich Treuherzige wie James Stewart. Der Schauspieler Ryan O'Neill verkörperte in den späten 60er Jahren einen neuen Männertypus, eine Mischung aus Unschuld und Witz, die immer auch etwas unbeholfen wirkte. Er ließ die Frauen an seiner Seite glänzen, so wie Ellie McGraw in Love Story oder Barbara Streisand in Iswas Dog und überzeugte auch in Stanley Kubricks Literaturverfilmung Barry Lyndon. Privat allerdings geriet einiges aus dem Ruder, auch wegen seines Drogenkonsums. Nun ist Ryan O'Neill im Alter von 82 Jahren gestorben, ein Nachruf von Katharina Wilhelm.
Hello Jen, what would you say if I told you? I think I'm in love with you.
Vor mehr als 50 Jahren eroberte Love Story die Kinos dieser Welt. Eine Liebesgeschichte zwischen Oliver, einem College-Studenten, gespielt von Ryan O'Neill, und seiner großen Liebe Jennifer, dargestellt von Ellie McGraw, die er gegen den Willen seines Vaters heiratet.
Love means never having to say you're sorry.
Liebe bedeutet, sich niemals entschuldigen zu müssen, heißt das berühmte Zitat aus dem Film, den manche Kinofans als das ultimative Liebesdrama bezeichnen. 50 Jahre später, im Februar 2021, wurden McGraw und O'Neill auf dem Hollywood Walk of Fame mit ihrem eigenen Stern geehrt. Ryan O'Neill sagte gerührt, dass er sich das habe nie träumen lassen.
I grew up.
Ich bin in der Gegend um den Walk of Fame aufgewachsen, kam hierher, um Ärger zu suchen. Und Mädchen. Wer hätte gedacht, dass ich einen Stern bekommen würde? Ich dachte, ich ende eher im Knast. So O'Neill bei der virtuellen Sternübergabe. Nach Love Story folgt der Film Paper Moon von Peter Bogdanovich, in dem auch Ryan O'Neills junge Tochter Tate mitspielt.
You go making the decisions. I make the decisions. All you gotta do is look like a pretty little girl.
Für den Film gewinnt seine Tochter einen Oscar mit nur 10 Jahren und ist damit bis dato die jüngste Oscar-Gewinnerin aller Zeiten.
In ihrer Biografie schrieb sie, dass ihr Vater Ryan damals neidisch auf ihren Oscar gewesen sei und er solle sogar handgreiflich geworden sein. Eine Familienfehde zwischen Tatum und ihrem Vater lieferte den Boulevardzeitungen immer wieder Futter. Dazu kamen Festnahmen wegen Drogenbesitzes und Handgreiflichkeiten. 2011 versöhnten sich Vater und Tochter ganz offiziell. Aber nicht nur Familiengeschichten, auch viele Frauengeschichten von Ryan O'Neill beschäftigten die Klatschblätter. Aus zwei Ehen gingen drei Kinder hervor. Mit der Schauspielerin Farrah Fawcett führte er eine Off-und-On-Beziehung. Als Fawcett an Krebs erkrankte, sagte er, er wolle sie noch heiraten. Doch Farrah Fawcett, mit der er 17 Jahre zusammen war, stirbt nur eine Woche nach seinem Heiratsantrag an den Folgen von Darmkrebs. Viele Fans fühlen sich an das Schicksal des Pärchens aus Love Story erinnert. Auch dort stirbt Jennifer am Ende an Krebs. In den vergangenen Jahren war O'Neill von schweren Krankheiten gezeichnet: Leukämie und Prostatakrebs. Sein Sohn Patrick bestätigte den Tod seines Vaters auf Instagram. Dort schrieb er, Ryan war ein sehr großzügiger Mann, der jahrzehntelang immer da war, um seinen Lieben zu helfen. Dieselben Menschen sind heute untröstlich und werden es noch lange sein.
Zum Tod des Schauspielers Ryan O'Neill, ein Beitrag von Katharina Wilhelm. Seit Giorgia Meloni in Italien regiert, hat es in der Kultur viele Neubesetzungen gegeben. Das ist dort bei Regierungswechseln nichts Ungewöhnliches. Aber unter Meloni und ihrem Kulturminister Gennaro Sangiuliano wurde so massiv und so einseitig eingegriffen wie kaum zuvor. Museumsdirektoren wurden durch unerfahrene Journalisten ersetzt. Die Kunstbiennale in Venedig bekam eine neue Leitung. Das Personal an einer berühmten Filmschule wurde ausgetauscht. Trotz lauter Proteste zeigen sich Italiens rechte Spitzenpolitiker selbstbewusst, wie vorgestern bei der Spielzeiteröffnung der Mailänder Scala. Lega-Chef Matteo Salvini, Senatspräsident Ignazio La Russa und Kulturminister Gennaro Sangiuliano waren im Publikum. Und ich habe die Autorin Birgit Schönau, die seit vielen Jahren in Italien lebt und über Italien schreibt, gefragt, hat sich da sozusagen im Mikrokosmos die Lage der Kultur in Italien gezeigt?
Ja, natürlich. Diese Spielzeiteröffnung in Mailand ist ja ein gesellschaftliches und kulturpolitisches Großereignis. Und deswegen kommen da natürlich immer der Kulturminister, in diesem Fall San Giuliano, und andere hochrangige Politiker. In diesem Jahr war es eben Ignazio La Russa als zweiter Mann im Staat, als Senatspräsident in Abwesenheit des Staatspräsidenten Mattarella. Und Ignazio La Russa ist Neofaschist. Er hat sich nie vom Faschismus distanziert und man weiß, dass er in seiner Wohnung eine Sammlung von Mussolini-Büsten hat. Und das hat schon im Vorfeld für einigen Protest gesorgt. Diesmal allerdings kam es zu einem Zwischenfall, weil nämlich gleich nach dem Absingen der Nationalhymne ein einsamer Rufer im Saal rief, Viva l'Italia Antifascista, es lebe das antifaschistische Italien. Das war sehr gut zu hören, dieser einsame Rufer. Er hat einen stillen Moment ausgenutzt. Da gab es dann danach auch durchaus noch Debatten um diesen Ruf, denn in der Pause tauchten vier Polizisten der Antiterroreinheit DIGOS auf, die im Saal waren und haben bei diesem Rufer die Personalien festgestellt. Und er hat sich dagegen gewehrt. Er wollte sich also erst nicht ausweisen, ist dann aber aufgefordert worden, das zu tun. Und darüber gab es dann im Anschluss eine politische Debatte.
Jetzt gibt es noch eine andere Sache, die möglicherweise auch symbolträchtig war. Es sind einige Frauen in Rot aufgetreten, was ein Protest gegen die offenbar gestiegene Zahl an Femiziden in Italien gedacht war. Gleichzeitig muss man sagen, es hat sich dieses Jahr in Italien ein Buch extrem gut verkauft mit dem Titel Il Mondo al Contrario, die umgedrehte Welt, wenn ich das jetzt richtig übersetzt habe, das frauenfeindlich, homophob und sehr rechts ist. Gibt es da einen Zusammenhang?
Ob es da einen direkten Zusammenhang gibt, das wage ich nicht zu sagen. Dieses Buch ist leider sehr hochgejubelt worden. Natürlich gibt es diese Haltungen und diese Position, diese extrem frauenfeindliche und auch extrem homophobe Position, die das Buch vertritt. Das sind Positionen, die durchaus auch von einigen Regierungspolitikern vertreten werden. Die Zahl der Frauenmorde in Italien ist noch weiter gestiegen. Jeden dritten Tag wird eine Frau umgebracht, und zwar zumeist von einem Mann aus ihrem Umfeld, also von einem Ex-Lebensgefährten. Das ist eigentlich der häufigste Fall. Und vor einigen Wochen hat der Mord an einer Studentin von einem Mitstudenten für großes Aufsehen gesorgt und deswegen auch jetzt zu dem Protest einiger Frauen in der Scala geführt.
Wie würden Sie denn überhaupt nach etwas mehr als einem Jahr Regierung Meloni die Lage der Kultur in Italien, aber auch mit Blick auf die Gesellschaft beschreiben?
Die Kultur ist eigentlich flächendeckend besetzt worden von Gewährsmännern. Es sind zumeist Männer aus dem rechten Spektrum. Und das sieht man sehr deutlich daran, dass eigentlich die Stimme von oppositionellen Kulturschaffenden weitgehend verstummt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sich die anderen, die irgendwie sich noch einen Posten verschaffen wollen, in Stellung bringen. Man sieht das zum Beispiel auch an dem Deutschen. Er ist seit einigen Wochen auch Italiener, hat den italienischen Pass, an dem Museumsdirektor der Uffizien, der auch über Italiens Grenzen hinaus bekannt ist, Eike Schmidt. Eike Schmidt möchte sich ins Spiel bringen als Bürgermeisterkandidat in Florenz. Und zwar als Bürgermeisterkandidat für die Rechten, die er immer wieder betont, er das als rechte Mitte bezeichnet. Aber von der Mitte ist de facto nicht mehr viel übrig, wenn man vom ehemaligen Berlusconi-Wahlverein Forza Italia absieht, sind da eigentlich nur noch die beiden Rechtsparteien, ultrarechten Parteien, Fratelli d'Italia und die Lega, die auch im Europaparlament in zwei sehr rechten Fraktionen vertreten sind. Und dass sich Eike Schmidt da so offen positioniert, ist schon, sagen wir mal, interessant.
Das ist also in Italien auch durchaus ein Thema.
Das ist in Italien ein großes Thema, dass er sich auch vor allen Dingen selbst so in Stellung bringt. Und zwar bringt er sich ins Spiel letzte Woche mit einem Interview in der Süddeutschen Zeitung damit, dass er auch als politisches Problem für Florenz, was er angehen würde als eventueller Bürgermeister, die Präsenz von Drogendealern ausmacht, überhaupt das Problem der Sicherheit in der Stadt als drängendstes Problem darstellt, also ein, sagen wir mal, Lieblingsthema der Rechten. Gleichzeitig aber sagt, wenn ich aber einen Posten bekommen könnte in Neapel als Museumsdirektor, dann kandidiere ich natürlich nicht. Das wird natürlich in Italien schon sehr wahrgenommen. Das andere, was im Moment gerade diskutiert wird, ist die Vertretung Italiens bei der Buchmesse in Frankfurt 2024, wenn Italien Gastland sein wird. Und auch da hat die Regierung, hat das Kulturministerium von San Giuliano einen Rechtsaußen berufen zum Kommissar, zum Regierungskommissar. Es handelt sich um einen Journalisten. Sehr viele dieser Kulturplätze sind mit Journalisten besetzt worden. Das ist ein Journalist, der homophobe und durchaus auch frauenfeindliche Positionen vertreten hat zu seiner aktiven Zeit in der RAI, wo auch schon klar ist, dass die Selbstdarstellung Italiens im kommenden Jahr bei der Buchmesse auch sehr eindeutig nach rechts zielt. Dass da also Kulturschaffende, die mit dieser Regierung nichts zu tun haben wollen, wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen werden.
Sagt die Schriftstellerin Birgit Schönau über die Einmischung der italienischen Regierung in die Kultur. Der Schriftsteller Ödön von Horváth hat die Einmischung der Politik in die Kultur vor rund 100 Jahren am eigenen Leib erfahren. Er floh vor den Nationalsozialisten, vor denen er immer wieder gewarnt hatte, erst nach Wien und dann nach Paris. In seinem Theaterstück Kasimir und Caroline geht es allerdings eher um den Kapitalismus und dessen Macht über die Liebe. Das Stück entstand 1932 auch unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise. Gestern Abend wurde an der Staatsoper Hannover eine Musical-Version nach Horváths Stück aufgeführt, komponiert von Jarek Bischoff, einem Amerikaner. Das Libretto kommt von Martin Geberger. Uwe Friedrich, unser Opernkritiker, hat sich das angesehen. Was machen Bischoff und Berger aus dem Stoff?
Sie verlegen die Handlung erstmal von Anfang der 30er Jahre in die Gegenwart. Wir haben es also jetzt mit einem Mechatroniker und einer Friseurin zu tun, die auch eine Vergnügungsnacht erleben. Ursprünglich ist es auf dem Oktoberfest. Hier ziehen sie von Club zu Club und denen passiert eigentlich was Ähnliches wie eben schon in der Vorlage. Sie haben sich gestritten, sie reden die ganze Zeit aneinander vorbei, kommen nicht mehr zusammen. Eher Kasimir kommt an einen Kleinkriminellen, der die Geschichte nicht überleben wird. Sie wird von mächtigen, reichen Männern verführt, weil sie auf sozialen Aufstieg hofft. Da sind einige merkwürdige Überbleibsel aus dem Original drin. Bei Horváth sind sie völlig fasziniert von einem Zeppelin. Und Zeppeline waren damals was anderes, als was wir heute drunter verstehen, nämlich riesige Luftschiffe. Es fliegt niedrig über dem Oktoberfest, sagt Horváth, die für Luxus stehen. Und es wird also sehr oft vom Zeppelin gesungen. Und da merkt man schon, das kriegt so eine merkwürdige Schieflage, denn eigentlich müssten die jetzt für meinen Geschmack, sagen wir mal, von einem Porsche Cayenne singen oder von einem Mercedes AMG als Luxusobjekt, das sie nie erreichen werden.
Und diese Entfernung, nach der klingt es ja von der literarischen Vorlage, was macht das aus dem Stück?
Hinzu kommt noch eine Art Conferencier, eine Transperson oder non-binär Juanita, die da durchführt. Und das Stück gerät dadurch so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Ich gestehe, ich bin großer Horváth-Fan und irgendwann dachte ich mir, du darfst an das Stück einfach nicht mehr denken, an die Vorlage. Denn diese Zerbrechlichkeit, die Trauer, die dieses ganze Stück durchzieht, das Schauspiel durchzieht, die geht verloren. Das hat natürlich was mit der Form des Musicals zu tun, aber man muss halt auch sagen, diese Raffiniertheit von, sagen wir, Carousel von Rodgers und Hammerstein nach Lilium, dass er ein ähnliches Sujet hat, die wird leider nicht erreicht.
Was ist denn Jarek Bischoff für ein Komponist? Also was komponiert er für eine Musik zu diesem Stück?
Diese Musik ist für das niedersächsische Orchester, für das Staatsorchester der Staatsoper Hannover geschrieben, mit E-Musik-Techno-Zuspielungen, die dann schon ordentlich Druck machen. Das wumms dann ziemlich, wenn das loslegt, wenn die eben durch diese Clubs ziehen. Und ist aber so so ein bisschen gefangen zwischen Glamrock, bisschen Andrew Lloyd Webber ist dabei und, naja, ich nenne es mal etwas despektierlich Kirmes-Techno. Es gibt eine Nummer, wo das wirklich zu sich kommt, das Stück und die Handlung. Wenn Casimir und Caroline so ein uneigentliches sprechen, da sind wir wieder nah bei Horvath, die wiederholen so Sprechblasen und meinen eigentlich gar nicht, was sie sagen. Und dazu diese Musik, die auch nicht wirklich meint, was sie sagt, eben diese Art von Techno. Das hat die Oper leider nicht freigegeben. Wir hören aber jetzt Drew Sarage, Juanita, den Conferencier.
Johann machte deshalb einen Cut. Es zog ihn weg von dort, denn ihm war sonnenklar. Es ist wahr, dass Monster immer Monster sind. Solange man sie als Monster sieht, so aus dem Monster geht.
Kleiner Eindruck von Drew Sarage. Sophia Euskirchen als indisponiert entschuldigt, macht ihre Sache als Caroline gut. Casimir Dejambucin, ein Schauspieler, wo ich jetzt sagen würde, die wahre Stärke ist der Gesang nicht. Und Martin Berger schickt die alle sehr virtuos durch seine Clublandschaft, die gebaut wurde von Sarah Katharina Karl in verbrecherisch bunten Kostümen von Esther Bialas. Sehr gemischte Bilanz, aber riesiger Jubel und das hat wirklich das Potenzial, auch ein junges Publikum ins Opernhaus zu ziehen. Super. Die dann auch diskutieren mit dem älteren Opernpublikum. Auch klasse.
Uwe Friedrich über das Musical Casimir und Caroline nach Ödön von Horvath, komponiert von Jarek Bischoff für die Staatsoper Hannover. Und auch hier geht es um die Liebe, vielmehr um das Schlachtfeld der Liebe. Zwischen Maggie und Brick läuft nämlich nichts mehr, nur noch Streit. Er säuft, sie ist depressiv und zynisch, weil er sich nicht mehr für sie interessiert. Tennessee Williams hat für sein Theaterstück Die Katze auf dem heißen Blechdach den Pulitzerpreis gewonnen. Berühmt ist das Stück aber vor allem durch die Verfilmung von 1958 mit Liz Taylor und Paul Newman. Ob uns dieses Familiendrama in politisch unruhigen Zeiten noch etwas zu sagen hat, das hat die Regisseurin Anne Lenk jetzt am Deutschen Theater in Berlin überprüft. Barbara Behrendt war dort.
Es gibt eine surreale Zwischenszene, die Anne Lenk an diesem Abend gleich doppelt zeigt. Vier in die Ferne immer kleiner werdende Guckkästen bilden die Bühne, wie vier Bilderrahmen ineinander gesteckt. Im kleinsten dieser Rahmen sitzt ein winziger Big Daddy mit Halbglatze und Anzug wie der Große, nur eben gespielt von einem Kind. Panisch schaut dieser Little Big Daddy ins Publikum. Neben ihm, aufrecht wie eine Stehlampe, seine Frau, Big Mama. Statt eines Kopfes trägt sie einen Lampenschirm und singt eine Melodie in Moll. Was für eine Einsamkeit. Ein todtrauriges und hochartifizielles Tableau vivant, das exemplarisch für die Inszenierung steht. Todtraurig sind vor allem die Gehässigkeiten, die in diesem Haus jeder auf der Zunge trägt. Nicht augenzwinkernd, nicht zur Komödie aufgepeppt, wie man das gern mit diesem Stück auf der Bühne macht, sondern mit Verzweiflung, Hass, Eifersucht. Etwa wenn die Schwiegermutter der unfreiwillig kinderlosen Maggie mit auf den Weg gibt.
Es gibt Männer, die mit dem Trinken aufhören, wenn sie heiraten, und andere fangen dann erst an. Mein Sohn hat nie Schnaps angerührt, bevor er...
Das ist unfair.
Machst du Brick im Bett glücklich?
Warum fragst du mich nicht, ob er mich glücklich macht?
Du kriegst keine Kinder und mein Sohn trinkt. Wenn deine Ehe in die Brüche geht, dann liegt es daran.
Oder wenn Big Daddy seinem Sohn Brick von der Ehe erzählt.
Wenn ich zum Beispiel so tun muss, als würde ich für deine Mutter irgendwas empfinden, da behalte ich ihren Anblick und ihren Ton und ihren Geruch schon seit 40 Jahren nicht mehr aus.
Ulrich Matthes spielt diesen Patriarchen nicht als derben Familienkoloss. Bei ihm ist er ein fahler, verhärmter, bieder Mann, dem die Todesangst im Gesicht steht. Wie unbeholfen dieser Fiesling im Zwiegespräch mit seinem Lieblingssohn Brick plötzlich um Zuneigung buhlt, um ein einziges zugewandtes Wort, das ist tragisch.
Wollen wir jetzt raus ein bisschen frische Luft schnappen? Diesmal darf es nicht so ausgehen wie sonst. Wir haben doch immer nur drum herum geredet. Wir haben immer nur um die Dinge drum herum geredet.
Trotz des fantastischen Ensembles droht die Inszenierung mitunter an ihrer kalten Künstlichkeit zu ersticken. Wie immer bei Anne Lenk stachsen die SchauspielerInnen in extravaganten Kostümen wie vom Laufsteg durch bewegungseinschränkende Kunsträume. Hier sind es die neonbeleuchteten Bilderrahmen. Bei Klassikern wie Maria Stuart hat das ein neues Licht auf die im Kanon fast erstarrten ProtagonistInnen geworfen. Beim psychologisch realistischen Broadway-Stoff geraten die Figuren nun aseptisch und wenig nahbar, auch weil unklar bleibt, in welcher Zeit und Gesellschaft sie sich bewegen. Nur die Beziehung von Maggie und Brick schafft eine überraschend hoffnungsvolle Aussicht für die Gegenwart. Zwar begehrt auch hier Maggie Brick heiß und innig, während Brick sich sogar einen Kuss von ihr abwischt und seinem Freund Skipper nachtrauert. Die unterdrückte Homoerotik tritt deutlich hervor. Zwar sagt auch Brick die fiesesten Dinge zu seiner Frau.
Nicht die Liebe zu dir, Maggie, sondern die Freundschaft mit Skipper. Es war die eine große und wahre Sache für mich und du ziehst sie in den Dreck.
Doch Lorena Hantschin und Jeremy Mockridge lassen ihre Figuren freundschaftlich umeinander kreisen, sich umarmen und sich am Ende sogar in eine vage Zukunft retten. Es gibt vieles auszuloten zwischen den fixen Definitionen von Freundschaft und Liebe, soll das wohl bedeuten. Mit Hantschin bekommt die Inszenierung jene optimistische Frauenfigur, die Anne Lengs Inszenierungen auszeichnen. Das toppt in puncto Happy End sogar noch den Hollywood-Streifen. Wirkt nach all den Blicken in die Abgründe der Familienhölle allerdings auch zu unplausibel, um wahr zu sein. Es mag also nicht längst präziseste Arbeit sein, doch die Expertin für Literaturtheater rahmt auch diesmal einen alten Stoff in einen neuen Blickwinkel und hat ein fabelhaftes Ensemble für ihre ungewöhnlichen Figurenporträts zur Hand.
Barbara Behrendt über Die Katze auf dem heißen Blechdach am Deutschen Theater in Berlin, inszeniert von Anne Lenk. Vor der Besatzung durch die Nationalsozialisten lebten in Polen 3,3 Millionen Juden. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren es nur noch 380.000. Aber auch nach dem 8. Mai 1945 gab es noch Pogrome, weswegen die, die den Holocaust überlebt hatten, vielfach auswanderten oder zur Auswanderung gezwungen wurden, auch noch in den 1960er Jahren. Eine der größten jüdischen Gemeinden gab es in Krakau, wo es seit 1988 auch wieder ein jüdisches Kulturfestival gibt und wo die jüdische Gemeinde langsam wieder wächst. Sabine Oelze hat sich in Krakau umgesehen.
Freitagabend im Jewish Community Center in Kazimierz, dem ehemaligen jüdischen Viertel von Krakau. Der Schabbat beginnt. An festlich gedeckten Tischen sitzen mehr als 100 Menschen. Interessierte an der jüdischen Kultur und Menschen jüdischer Abstammung. Zu ihnen gehören auch 50 Holocaust-Überlebende, die heute wieder in Krakau residieren. Einer von ihnen ist Bernhard Offen. Das jüdische Gemeindezentrum stellt dem 95-jährigen Filmemacher mit dem grauen Haarknoten eine Wohnung und unterstützt ihn im Alltag.
I feel safer here than I would in the United States.
Ich fühle mich hier sicherer als in meiner zweiten Heimat, den USA. Ich wurde hier geboren. Ich kehre gewissermaßen zu meinen Wurzeln zurück. Menschen aus der ganzen Welt kommen her. Ich bin sehr dankbar, dass es dieses jüdische Gemeindezentrum gibt.
Thank you for creating this Jewish center.
In einem Prozess der Heilung, wie der ehemalige Filmproduzent es nennt, kehrte Bernhard Offen 1981 zum ersten Mal nach Polen zurück, um sich der Vergangenheit zu stellen. Er ist ein Zeuge des Unvorstellbaren. Er wurde 1929 in Krakau geboren, in dem Viertel, das später zum Krakauer Ghetto wurde. Offen überlebte 5 Konzentrationslager. Er hofft, dass durch die Bildung einer neuen polnischen Regierung noch mehr Jüdinnen und Juden Krakau wieder als Heimat für sich entdecken.
It is attractive now.
Es ist jetzt wieder attraktiv. Nach den Wahlen wird hoffentlich eine neue, humane Regierung die Zügel in die Hand nehmen. Die vorherige glich ja einer Diktatur. Polen hat eine neue Chance, in der Welt als eine offene Gesellschaft angesehen zu werden, die Menschen gut behandelt, auch Juden, und die Antisemitismus als menschenfeindlich verurteilt.
Die jüdische Gemeinde in Krakau wächst schon jetzt wieder. Jüdische Flüchtlinge aus der Ukraine entscheiden sich, für immer zu bleiben. Außerdem entdeckt die dritte Generation nach dem Holocaust allmählich ihre jüdische Identität. Sebastian Rudoll, stellvertretender Direktor des Jewish Community Center.
Most of the Jewish community in Krakow.
Die meisten Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Krakau sind Menschen, die erst kürzlich herausgefunden haben, dass sie Juden sind, weil ihre Großeltern es jahrelang vor ihnen verheimlicht haben. Viele haben es durch Zufall von ihrer jüdischen Identität erfahren. Jemand hat einen DNA-Test gemacht, jemand hat seinen Namen irgendwo in einem jüdischen Online-Archiv gefunden. Deshalb gibt es nur wenige orthodoxe Juden hier.
Die Wirkungsmacht des Antisemitismus habe auch in den Jahrzehnten nach der Shoah zum Verlust der jüdischen Identität geführt, sagt Rudoll. Das Jewish Community Center hält Traditionen und Religion am Leben. Eröffnet wurde es vor 16 Jahren vom heutigen britischen König Charles III. Finanzielle Unterstützung erhält das Jewish Community Center aus den USA, Sebastian Rudoll.
Das jüdische Komitee in den USA war sehr bewegt von der Idee einer jüdischen Gemeinde in der Nähe von Auschwitz. Viele Unterstützer haben polnisch-jüdische Vorfahren. Jahrzehntelang gingen sie davon aus, dass in Krakau vom jüdischen Leben nichts mehr übrig ist, außer Blut und Asche. Und jetzt sehen sie, hier ist wieder Leben.
800 Mitglieder zählt das jüdische Gemeindezentrum in Kasimirc derzeit. Der Holocaust-Überlebende Bernhard Offen ist überzeugt davon, dass jüdisches Leben in Krakau wieder eine Zukunft haben kann.
This is a livable place.
Hier lässt es sich gut leben. Einige Leute sahen die Chance im Jewish Community Center, die jüdische Tradition zu retten. Und damit haben sie begonnen. Deshalb nenne ich es eine Oase.
Über die wachsende jüdische Gemeinde in Krakau berichtete Sabine Oelze. Die Kulturmeldung mit Susanne Lurwig beginnen mit einem Abschied.
Der wurde gestern Abend in Leipzig begangen, oder sollte man besser sagen, betrauert. Der langjährige Chef der Leipziger Buchmesse, Oliver Zille, wurde feierlich verabschiedet. Nach mehr als 30 Jahren nimmt er seinen Hut, wohl nicht ganz freiwillig, sondern weil er sich mit der Geschäftsleitung nicht mehr so richtig einig über die Ausrichtung der Messe war. Zur Feier am Abend ließen sich dann auch wenig Verantwortliche von Stadt und Land blicken, dafür umso mehr Weggefährtinnen und Weggefährten aus der Verlagsbranche sowie Autoren wie beispielsweise der Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer. Alle waren sich einig, dass Oliver Zille Großes für die Leipziger Buchmesse geleistet hat.
Sie haben die Leipziger Messe zu einem Leuchtturm der Aufklärung und des Austauschs gemacht. Und sie haben die Stadt in jedem Frühjahr in eine Bücherwunderwelt verwandelt. Ganz herzlichen Dank, lieber Oliver Zille.
Das war Konstanze Neumann vom Aufbau Verlag auf der Abschiedsfeier für Oliver Zille. Die Bitte, erst später zu Hause oder im Taxi zu weinen, konnten viele wohl nicht einhalten. Sehr viel heiterer ging es in den letzten Wochen in Brandenburg an der Havel zu. Dort wurde vor 100 Jahren Loriot geboren, mit bürgerlichem Namen Vico von Bülow. Und rund um seinen Geburtstag am 12. November begannen zahlreiche Veranstaltungen zu Ehren des Humoristen. So gibt es Knollennasenmännchen und jede Menge Möpse als Markenzeichen von Loriot zu sehen und eine Ausstellung mit dem Titel »Heile Welt«. Der Andrang in der kleinen, etwas über 70.000 Einwohner zählenden Gemeinde war so groß, dass die Stadt ihn kaum bewältigen konnte. Nun überlegt man sogar, ob man sich nicht gleich in Loriotstadt umbenennen soll. Das ist allerdings noch nicht endgültig entschieden. Erst einmal gibt es eine Knollennasenmännchen-Stele als Wegweiser zum Bahnhof und eine Loriot-Sammlermünze im Wert von 20 Euro. Und noch ein 100. Geburtstag. Der Hollywood-Schriftzug erreichte gestern dieses fast biblische Alter. Und aus Anlass der Feierlichkeiten wurden die weltberühmten Buchstaben zumindest teilweise mal wieder beleuchtet. So richtig erstrahlten aber nur die Leuchten am zweiten L. Anders als die meisten weltbekannten Wahrzeichen wird der Hollywood-Schriftzug nachts nicht illuminiert. Zum Teil, weil Anwohner sich dagegen wehren. Für die Zukunft hofft man, dies zu ändern, beispielsweise wenn die Olympischen Spiele noch einmal nach Los Angeles kommen. Im kommenden Jahr, da finden diese ja erst einmal in Frankreich statt, größtenteils in Paris. Und wer dort auch in den Louvre gehen möchte, der muss 2024 noch tiefer in die Tasche greifen. Das Pariser Kunstmuseum wird seinen Eintrittspreis erhöhen. Ab Januar kostet das Ticket statt 17, 22 Euro.
Das waren die Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig. Mehr zum SPD-Parteitag gleich in den Informationen am Abend mit Petra Enzminger. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.